Mein neues Buch trägt den Titel Gregor W., eine Erzählung, erschienen im Caracol Verlag in diesem Frühjahr 2021. Daraus lese ich jetzt einige Abschnitte. Zur Mittagsstunde der alles verändernde Anruf, Panik. An jenem Tag ausgerechnet sein Wagen in der Werkstatt. Nach dem Ziel und leicht widerstrebend Anlass der Fahrt genannt worden waren, sah der gebrochen deutsch sprechende Lenker des Taxis keinen Grund mehr zur Zurückhaltung und beglückwünschte den wie auf Nadeln sitzenden Fahrgast euphorisch und in einem Fort. Von allen erdenklichen, während einer Schwangerschaft zu gewärtigenden Komplikationen zunächst verschont geblieben, war Viola 20 Tage vor dem errechneten Geburtstermin im Vorhof des Klinikums verunfallt. Seltsame Fügung. An jedem anderen, von Spezialisten und medizinischer Infrastruktur entfernt liegenden Ort wäre das Kind verloren gewesen. Auch hier war nach Auskunft der Maßgeblichen seine Überlebenschance durchaus ungewiss. Am Tag danach konnte Viola im Rollstuhl das Zimmer verlassen. In streng separierter Umgebung, am anderen Ende der Neonatologie, lag mit geschlossenen Lidern das Neugeborene. Wie in einem Raum ohne Licht schienen Violas Hände sich vorzutasten bei der ersten zärtlichen Berührung. Der Beginn dieses Lebens, ein einziger Kampf mit dem Tod. In Rücksicht auf das womöglich durch Sauerstoffmangel in Mitleidenschaft gezogene Gehirn war künstliche Absenkung der Körpertemperatur auf 34 Grad angeordnet worden und gegen das Kältegefühl Morphium. Buchstäblich auf die Erde gestürzt, der kleine Engel. In nichts als eine Windel gehüllt, das schmächtige Körperchen, in einem schreinartigen Plexiglaskasten liegend 3 Tage lang, so dass der Eindruck überwog, die um Wochen zu früh gekommene sei mittels Kanülen und Drähten mit Apparaten und Maschinen mehr verbunden als mit dem Leben. Hautnah in Berührung gebracht, zum ersten Mal mit einem menschlichen Wesen, das etwas Hässliches oder Böses noch nie, kein einziges Mal gedacht, getan oder gesagt hat. Von jeglichem bewussten Tun, Denken, Sprechen überhaupt himmelweit entfernt. Der zärtlichste und behutsamste Gedanke, der sich in die kleine Seele hineinzuversetzen sucht, zum Scheitern verurteilt. Was für eine unbeschreibliche Wirkung von solcher Sanftmut und Reinheit ausgeht. In dieser abgrundtief verworrenen Welt voller Grausamkeit angekommen, unter höchster Lebensgefahr und doch noch nicht wirklich in Kontakt getreten mit ihr, der Winzling. Während er seine kleine Tochter in den Armen hält, fühlt es sich für Gregor W. an, als sei ihr alle Macht gegeben, ihn in einen friedvollen, uneigennützigen Menschen zu verwandeln. Zierlich, zerbrechlich, zart, 3 Wochen alt. Nichts als andächtige Bewunderung, endlose Dankbarkeit für das nach wie vor mirakulöse Überleben des Kindes. Jede einzelne Regung still beobachtend, so dass kein Mucks ihm entgeht, kein Atemzug, nicht der flüchtigste Augenaufschlag. Mittlerweile mit den vom ersten Tag an staunenswert vollkommen ausgebildeten Händchen lernt sie Dinge anzufassen und zu ergreifen, zaghaft und tatterig die winzigen Fingerlein ausstreckend nach einer kleinen, an einem Gummifaden baumelnden Holzpuppe, einem Ring mit Glöckchen. In der ersten Zeit wurden Gegenstände nur reflexartig festgehalten. Und wenn zum Greifen nichts da war, erinnerten die grazilen Bewegungen der ausgestreckten kleinen Hände und Finger ein wenig an jene von Quallen. Im Alter von 4 Monaten nun scheint ihr allmählich aufzugehen, dass Glieder, die bis anhin scheinbar abgelöst von ihr, gleichsam neben ihr her schwimmend und tanzend, eine Art seltsam schwebendes Tiefseeleben geführt haben, Teile ihrer selbst sind. Es hebt unvermittelt an, bricht aus ihr hervor, will, muss heraus, drängt aus dem tiefsten Inneren, grundlos scheinbar, immer herzzerreißendere Schreie, ungezähmt, atemlos. Mit den Ärmchen schlägt sie wild um sich, zappelt, windet sich, während man sie ganz zärtlich hält und wiegt, doch so, als ob es sich mit Fangarmen möglichst eng umklammert, um eine Art Beute oder Gefangene handelte, die sich loszureißen sucht. Etliche Male schon ist man hin und her gelaufen in der Wohnung, ohne zu einem Schluss zu kommen, wie dem ohne ersichtliche Ursache gequälten Kind zu helfen, wie es zu trösten wäre. Der Aufruhr ist gewaltig, das Schreien lässt keine Sekunde nach. Im Gegenteil, immer betäubender wird es, während sie sich dehnt und krümmt und fuchtelt, unsichtbare Gegner zurückschlägt, völlig außer sich und in keiner Weise zu besänftigen. Alles geht unter im Geschrei, jedes Wort, jedes Summen einer Melodie, jedes Schlaflied. Die bis zur Schmerzgrenze gedehnten und anschwellenden Schreie folgen einander schließlich so pausenlos, dass die Furcht, ein allerletzter, herausgepresster, an seiner eigenen Gewalt erstickender Laut werde das Ende sein, allmählich beinahe begründet erscheint. Die Gefühle von Sorge und Hilflosigkeit werden stärker. Aber da ist auch eine gewisse Verblüffung über diese ungeahnte Energie, die alle Dämme brechen möchte, über die Macht der Eruption dieses unerklärlichen Schmerzes, als ob eine für den zarten kleinen Körper viel zu große Seele plötzlich sich offenbaren wollte. Eine, die aus der Enge ihres Verbanntseins nur entfliehen kann in einen sich vervielfachenden Schrei, der gehört werden will, nicht allein von Vater und Mutter, sondern irgendwo am Ende der Welt. Die noch nicht ganz Dreijährige kann mit der ein Jahr alten Lea auf Basis bloßer Laute sich verständigen. Zwar bereits in der Lage, kurze Sätze zu bilden, ist sie doch noch weit davon entfernt, richtig sprechen zu können. Ausdrucksformen hingegen, die dem Sprechen unmittelbar vorausgehen, dieses ankündigen und vorbereiten, es aber auch zuweilen beinahe als überflüssig erscheinen lassen, sind bei ihr nach wie vor präsent und werden virtuos eingesetzt. Was Gregor wahrhaft begeistert, ist seine eigene anscheinend noch weitgehend vorhandene Vertrautheit mit der Lautsprache, so dass er mit der Kleinen mühelos in einer Art Zungenreden sich unterhalten kann, wobei spontan geformte, fantastische Wortbildungen und ganze Perioden in Wechselrede nur so aus Tochter und Vater heraussprudeln, ohne dass sie einander ins Wort fallen. Du sollst hier wohnen. In ihrem Kinderstuhl sitzend sagte sie, als ich nach dem gemeinsamen Abendbrot vom Küchentisch aufstand, um mich zu verabschieden, leise nur den einen Satz. Es war das erste Mal, dass sie in der Sache sich zu Wort meldete, und es geschah nach ihrer unverwechselbar kindlichen Art. Der unmissverständlich darin enthaltene Wink, dass sie übergangen worden war, machte mich sprachlos. An meiner Stelle, sagte Viola, Papa hat jetzt doch eine eigene schöne Wohnung. Und darauf ich, willst du mich bald mal wieder besuchen kommen? Erwachsenengeschwätz, als ob dem Einspruch in Form eines Gebotes irgendetwas entgegenzusetzen oder auch nur hinzuzufügen wäre. Aussage wie in Stein gemeißelt. Im Alter von 3,5 Jahren hat sie längst begriffen, dass sie ihren Willen manchmal durchsetzen kann, wenn sie laut genug tobt und schreit. Jetzt aber nur der Satz, der eine. Und danach blieb sie ganz still. Angefangen für nichts und niemanden, es sei denn für mich selbst, angezweifelt immer aufs Neue, weggelegt lange Zeit, hervorgeholt noch und weitergeführt wieder und wieder ohne Absicht, widme ich diese Aufzeichnungen einer Leserin, die am heutigen Tag gerade mal die 4 Buchstaben des eigenen Vornamens entziffern kann.